Ein Leben mit Ausstrahlung. Ich denke, das wünschten wir uns, dass wir irgendwie eine Ausstrahlung haben auf andere. Ja, aus dem Predigtext, Epheser 5, 1 bis 14, ist so ein bisschen Mitte drin rein. Der Vers 8, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Oder nach anderer Übersetzung, lebt im Licht. Wir wollen ja nicht Menschen sein, die so abgelöscht wirken. Die so resigniert, deprimiert umeinander laufen und eine miese Stimmung verbreitet. Wir wollen Menschen sein, oder ich möchte sein, ich habe mir so überlegt, was wünscht ich mir für eine Ausstrahlung? Was wünscht ich, was auf andere sich überträgt? Dann denkt, ich will Zuversicht ausstrahlen. Kann sie nicht immer, aber ich will sie ausstrahlen. Ich will Wertschätzung und Respekt ausstrahlen gegen andere Menschen. Ja, ich will die ausstrahlen. Das, die Dankbarkeit für das, was Gott mir da hat. Ein Leben mit Ausstrahlung. Wir haben vorher gehört, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, welche Ausstrahlung hat jetzt Jesus gehabt, als er in Jerusalem eingezogen ist? Er ist eingezogen und begrüßt worden als König. Und seine Ausstrahlung als König ist so ein bisschen, ja, er ist als Autorität anerkannt worden, so reitend auf einem Esel, schon jetzt bejubelt worden als König, als Autorität, aber gleich Liebe, sanftmütig, seine Ausstrahlung, Autorität und Liebe, nicht Tyrannei. Und sie haben ihn dann begrüßt, dass er kommt im Namen des Herrn. Also seine Ausstrahlung war, da geht es um Gott. Er kommt im Namen des Herrn. Er kommt in seinem Auftrag. Man hat also gemerkt, der macht nicht sein eigenes Ding. Der kommt im Auftrag von Gott und lebt zu Gottes Ehre. Das ist die Ausstrahlung, die Jesus am Palmsonntag hatte. Jetzt wollen wir uns aber ein bisschen von dieser Ecke her zum Predigtext zuwenden, also Epheser 5, 1 bis 14. Wir sind in der Epheser-Reihe und vor zwei Wochen ist es eigentlich um den Start gegangen von dem, was der Paulus auch jetzt wieder will sagen, so um Grundprinzip von der Veränderung. Und ganz wichtig auch, Grundprinzip, wie wir jetzt eigentlich könnten zu einem Mensch werden mit Ausstrahlung. Zu einem Christ werden, der eine Ausstrahlung hat in unserer Welt. Und vielleicht siehst du dich noch nicht zu den Christen. Dann wäre die Überlegung, willst du auch werden, ein Mensch mit Ausstrahlung. Da entdecken wir verschiedene Möglichkeiten zur Veränderung. Glauben wir noch an Veränderung? Glauben wir, dass wir Christen können verwandelt werden und uns so ziemlich radikal von der Welt unterscheiden? Glauben wir noch das? Oder glauben wir, dass unsere Veränderung minimal wird sein und dass wir eigentlich die gleichen geblieben, wie wir schon immer gewesen sind? Im Epheser 4, von Vers 17 bis 24, vor zwei Wochen, ist es so ein bisschen ums Grundprinzip gegangen von dieser Veränderung. Wir haben entdeckt, dass Gedanken und Lebensziel unser Verhalten prägen. Also wenn es um Veränderung geht, geht es nicht nur darum, dass wir unser Verhalten ändern, sondern die Denkmuster dahinter und Lebensziel. Es ist als weiteres Prinzip dahinter gestanden, und das werden wir jetzt auch vertiefen, dass Erneuerung geschieht durch Ablegen vom alten Mensch und Anziehen vom neuen Mensch. Also etwas muss abgeleitet werden und etwas anderes muss angezogen werden. Und dann gelingt eine Veränderung. Und was jetzt der Paulus macht, ist, dass er das anwendet auf verschiedene Bereiche von unserem Leben. So die Predigt von Bernhard vom letzten Sonntag. Lügen, Heuchelei, Ablecken. Anziehen ist die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit. Ablecken, Zorn, Aggressivität. Und anziehen, ein Platzverweis vom Teufel in unserem eigenen Herz, hat er nichts zu suchen. Dann weisen wir ihm die Tür. Stellen, ablecken und dafür grosszügig andere unterstützen. Jetzt geht das heute ein bisschen weiter, auch wieder mit ablecken, anziehen. Epheser 5, er startet mit Vers über Liebe. Das ist der erste Teil der Predigt und der zweite Teil dann über Licht. Also Epheser 5, ich lese mal Vers 1 und 2. Genau, da ist es. Nehmt daher Gott euch selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Liebe. Also nur schon mal, wir sollen das Beispiel von Gott nachahmen. Das hat mich fasziniert in der Predigtsvorbereitung. Nachahmer Gottes. Und zwar, das grosse Wesensmerkmal von Gott ist Liebe. Aber dann heisst das erste Mal, wir sollen Gott lieben, weil wir daran denken, und das heisst eben das Anziehen, wir sind geliebte Kinder. Ich hatte als Kind so ein fluoreszierendes Kreuz gehabt, hebst als Licht und im Dunkeln siehst du es, aber schon dazu mal bin ich noch sehbehindert gsi, das habe ich auch nicht so recht gesehen. Aber das Kreuzli habe ich in der Kinderstundenarbeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, überkommen. Und eben, wenn man es als Licht hebt, dann leuchtet es. Unsere Liebe fängt erst dann an zu leuchten, wenn wir wirklich bewusst sind, wir sind geliebte Kinder. Das sagen wir uns immer wieder neu. Geliebte Kinder. Da kommt Liebe entgegen. Menschen lieben uns hin und wieder. Und andere begegnen uns lieblos oder gleichgültig. Also unser Tank ist immer wieder leer. Aber wenn wir bei Gott bleiben, dann packen wir die Liebe immer wieder neu in unser Herz inne. Das Wesen von dieser Liebe ist, dass er sich hingegeben hat für uns. Das wird da beschrieben. Und da geht es ja auch in der Karwoche drum, Karfreitag, das Passalam. Also die Liebe, das sage ich mir immer wieder, wenn ich im Alltag seine Liebe, wieso erhörst du dieses Gebet und jenes nicht oder anders. Gott hat mich gern. Sag du das dir heute Morgen auch wieder. Wenn du an Jesus Christus glaubst, Gott hat mich gern. Er ist ein Gott, der liebt. So sehr liebt, dass er am Kreuz mein Tod gestorben ist. Dein Tod ist ja gestorben. Du wärst dort eigentlich gegangen. Aber er ist für dich am Kreuz gestorben. Als Sühneopfer. Wir haben heute nicht mehr so eigentlich Beziehung zu Opfer. Aber dazu mal, da bist du in den Tempel reingekommen, oder? Und das, für die, die nicht gerne Blut sehen, oder? Also, das wäre jetzt eine unangenehme Situation gewesen, dass im fortlaufenden Tier geschlachtet wurde, um Sünde zu sühnen. Ist für die klar gewesen. Und darum jetzt der Paulus, der das sagt, als Sühneopfer. Er hat sein Leben hingegeben für Menschen, die es nicht verdienen. Für Menschen, die ihn nicht geliebt haben, sondern wir werden sehen nachher, was der Gegenspieler ist von der Liebe zu Gott. Das ist die Selbstsüchtigkeit, das ist der Egoismus. Gott ist für dich und mich gestorben und wir sind Egoisten. Und dann heisst es da, er hat Freude an dem Opfer. So ein bisschen im Bild gesprochen, der Rauch von dem Opfer steigt auf den Geruch, wie es der Paulus da beschreibt. Und Gott hat Freude. Das heisst, für uns übertragen, was Gott am Kreuz da hat, es ist genug. Wie jetzt gerade an der Beschäftigung mit Luther für unsere Auszeit reist, mit dem ganzen Ablass. Die katholische Kirche dazumal, die hat schon auch Jesus gehabt. Aber weißt du, du musst noch vieles Gutes leisten. Du musst noch beten und dieses machen und Ablass zahlen, dass du dann noch frei wirst. Aber er macht uns hundertprozentig frei. Gott ist hundertprozentig zufrieden mit dem Opfer von Jesus. Wir müssen das nicht auch noch irgendwie nachbessern. Wir sind völlig frei vom Zorn. Im Vers 6 kommt der Zorn vor. Gott ist zornig über Menschen, die ihm nicht gehorchen. Geht's auch. Man könnte das Kreuz nicht verstehen, wenn wir den Zorn Gottes einfach so ein bisschen in Klammern setzen, so ein bisschen durchstreichen, das kann doch der gar nicht sein. Den Zorn Gottes gibt es auch in der Bibel. Aber nehmen wir das jetzt einmal einfach so entgegen. Wir ziehen an, ganz wichtig, wir ziehen an die Liebe von Gott. Wir sind uns bewusst, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir geliebte Kinder. Vielleicht nicht immer artige Kinder und fromme Kinder, aber wir sind geliebte Kinder. Und aus dem heraus ist nach einer Konsequenz, wenn das so richtig in uns hinein wirkt, dass wir die Liebe weitergeben können. Und das sind einfach für... Wenn du das überlegst, das sind radikale Vers. Also, so das Leben hingeben, wie es Jesus macht, das widerspricht unserem Egoismus. Das widerspricht unserem sämtlichen Aufbau in unserem Herzen drin, wo zuerst einmal an uns denkt. Jesus hat sich hingeben für Menschen, die es nicht verdienen. Er hat sich, wenn man das jetzt ein bisschen übertreibt, was heisst das für unsere Liebe, die wir zum anderen sollen haben, wie Jesus, seine Handlungen sind von der Liebe bestimmt gewesen, unsere sollen das auch sein, ist Hingebung. Jeden Tag neu, Gott, du bist der, der mir hilft. Du bist der, wo ich mein Leben zur Verfügung stelle. Ich stelle mich unter deinen Willen, wo die Rettung will von anderen Menschen. Ja, denken wir darüber nach. Erwarten wir das? Dass die Liebe von Gott, wenn wir sie wirklich anziehen, täglich neu uns einfach so umgestaltet, dass wir bereit sind, uns für sein Reich und für andere einzusetzen, auch wenn das Opfer bringt, Verzicht bringt, unangenehme Situationen. Sein Weg war schmerzvoll. Er hat das bewusst gemacht. Priska hat das gesagt. Es war kein Versehen. Er hat das bewusst gemacht. Und diese Liebe kann in uns sein. Anziehen. Jetzt geht es aber weiter ums Ablegen. Also anziehen, der neue Mensch, geliebte Kinder, das Ablegen vom alten Mensch. Ich lese dann den Vers, der dazu passt. Aber jetzt einfach noch mal ein bisschen zurückblicken für zwei Wochen. Es kann nichts im Garten blühen, wenn wir etwas Neues säen und nicht Zuckerrot zuerst ausreissen. Es kann aber auch nichts entstehen in unserem Garten, indem wir nur Sauerkraut ausreissen. und nichts säen. Es kann in unserem Leben nichts Neues entstehen, wenn wir nur das Neue wollen, aber das Alte drin lassen. Und es kann auch nichts entstehen, dass wir nur das Alte Sündige bekämpfen und nichts Neues in unser Herz hineinpflanzen. Also jetzt hat Paulus das erste Mal das Neue, Geliebte. Aber jetzt sagt er, hey, Epheser, schaut an, wo geht eigentlich sonst vielleicht eure Liebe an? Vers 3. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Es geht um Sexualität und Habgier. Und es geht um beides. Für die einen von uns wird vielleicht, wow, also Sexualität, das sind doch die grossen Sünden, wo Menschen drin hineinfallen, die grosse Unmoral. Aber einfach nur schon, Habgier steht daneben. Und bei der Habgier steht sogar, es ist Götzendienst. Da geht es um eine andere Gottheit. Aber gehen wir mal zur Sexualität. Sexualität hat doch mit Liebe zu tun. Aber Sexualität, in dem Wort, das da gebraucht wird, Unzucht heisst, es ist eine Sexualität, die nicht mehr den Platz hat, wo sie Gott geschaffen hat, wo sie gut ist in der Ehe, sondern einfach all das, was außerhalb von der Ehe passiert, das ist Unzucht. Und Menschen lieben das. Sie meinen, dort Liebe zu haben, dort Erfüllung zu haben, Befriedigung zu haben, aber sie kommen nicht an. Und wie stark hat doch, denke ich, bei beiden Geschlechtern, einfach so das Denken über Sexualität uns bestimmen. Und der Paulus sagt, hey, das muss ausgerissen werden. Das müsst ihr ablegen. Das ist Konkurrenz. Das geht nicht nebendran. Du kannst ein bisschen Gott lieben und deine Gedanken sind ständig beim Sex. Geht nicht. Du musst das ablegen, vielleicht Tag für Tag. Wir sind ja ehrlich, wir haben die Hormone in uns rein, aber die müssen wir Tag für Tag ablegen. Das geht nicht nebeneinander. Und das Gleiche ist mit der Habgier. Gier zu haben, heisst nicht nur ein riesiges Konto, sondern einfach das Materielle zu haben. Und das sollte man auch noch haben und jenes sollte man auch noch haben. Also das ganze Konsumzeug da und der Materialismus, das geht nicht nebeneinander. Du kannst nicht alles gern haben. Habgier würde man doch sagen, okay, also, das ist jetzt einfach so. Wir sind jetzt in einer Wohlstandsgesellschaft. Aber es steht also gleiche Ordnung wie die sexuelle Unmoral. Ja, fragen wir uns. Wie viel Habgier, wie viel Materialismus, wie viel Konsum wir uns in unserem Leben einfach drin duldet. Aber das müssen wir ausreißen. Sonst kann die Gottesliebe sich gar nicht entfalten. Also das Anziehen, das ist es. Denkt weiter darüber nach. Ich muss das auch darüber nachdenken weiter. Einfach die Liebe tanken und nachher auch das, wo ist wahrscheinlich keine vollständige Aufzählung, wo uns an der Liebe hindert, ausreißen. Dann noch ein kurzer Gedanke, den Paulus innebringt. Dankbarkeit, also anziehen wäre das wieder. Dankbarkeit ist die Sprache der Liebe. Er sagt dann nochmal im Vers 4 am Schluss. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit zum Ausdruck. Die einen, wo der Sex immer zuerst im Kopf haben, bringen Witz darüber, obszön darüber, sie reden viel darüber. Der Christ soll sie mit Dankbarkeit, nicht nur gegenüber Gott, sondern gegenüber den Menschen, wissen, ich habe diesen Menschen, meinen Mitmenschen, meinem Ehepartner und, meinen Mitchristen vieles zu verdanken. Ich sage auch Dank. Obszöns, ist sexistisch und einfach degradierend, all das. Aber Dankbarkeit hebt den Mensch empor. Wir respektieren ihn für das, was er für uns, mit uns da hat. Also das Thema Liebe. Gehen wir weiter jetzt zum zweiten, zum Thema Licht. Das ist von Vers 7 an. Das ist auch wieder Anziehen, dass wir da das Licht uns bewusst sind, wir leben im Licht. Vers 8. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Da ist ein Wechsel passiert. Finsternis, Licht. Machtbereich, Einflussbereich vom Dunklen und vom Licht. Und durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, ist der Wechsel möglich. Wir haben in der Finsternis gelebt, Orientierungslosigkeit, Einflussbereich von der Sünde. Jetzt im Einflussbereich vom Licht. Das bedeutet Freiheit. Vielleicht weißt du das, aber musst es immer wieder entgegennehmen, anziehen. Wenn du das Licht anzündest in deiner Stube, ist die Finsternis nie mehr. Da gibt es nicht einen riesen Kampf dann zwischen Licht und Finsternis will dann irgendwo nicht die Glühbirne wieder zum Erlöschen bringen. Nein, das Licht gönnt. Und wenn Jesus dich erlöst hat, bist du im Licht. Du hast noch Schatten in deinem Leben, wir werden es nachher nicht sehen. Aber einfach zu wissen, das muss nicht sein. Da gibt es Freiheit, auch wenn du es fast nicht wahrhaben kannst, es gibt Freiheit. Wir sind versetzt ins Licht. Und das Licht, das hat Ziel. Und da sind wir wieder eigentlich da dabei, das Lebensziel prägt Lebensstil. Also man könnte schon sagen, wenn du das Geld als Lebensziel hast oder das Sex als Lebensziel, das hast du einfach falsche Ziel. Und da auch wieder, das Licht hat Ziel. Vers 8 und 9. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Und jetzt der Paulus sagt weiter, wo ist denn das Ziel vom Licht? Was für eine Frucht? Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Ja, wir leben mit dem Ziel, gut. Was ist gut? Gott bestimmt, was gut ist. Er nicht nur gut für dich, gut für die anderen. Gute Taten, gute Worte, einfach eine gute Frucht, eine positive Frucht. Das ist das Ziel vom Licht. Das hast vielleicht auch schon die Bibel gelesen. Lebt im Licht, was heisst das? Eben, das Ziel vom Licht ist ein gutes Ziel. Gerecht. Gerecht heisst gerechtfertigt leben durch Gnade von Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Heisst also immer wieder, das Ziel vom Licht ist, es drängt dich zum Kreuz, es drängt dich zur Buße, zur Umkehr, es drängt dich dazu, das entgegenzunehmen. Und wahr. Das Licht will, dass du wahr wirst. Echt wirst, authentisch wirst. Und damit kommen wir jetzt zum Nächsten. Ablecken. Ablecken vom Licht, da müssten wir die Finsternis oder den Schatten immer wieder ablecken. Da bringt jetzt der Paulus ganz verschiedene Aspekte. Er redet in dem Abschnitt über Licht zuerst einmal über die Ansteckungsgefahr, die Finsternis hat. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Also eben da die Unzüchtigen und Habgierigen, wo obszöne Witz machen. Dann Vers 11. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt. Also der Paulus weiß, dass wir Christen uns gern in Gemeinschaft könnt hineingezogen werden mit falschen Leuten, könnt uns am Falschen beteiligen. Und das spüren wir. Wenn ich irgend so einen Roman lese mit einem Hörbuch, die sind ja immer noch ein bisschen gewürzt, dass es ein bisschen spannend wird, nicht nur mit Krimi-Sachen, sondern noch ein bisschen mit Sex. Das regt meine Fantasie an. Wenn einer schlecht redet über andere, ja, ich werde auch angeregt. Es kommen mir auch noch ein paar Sachen in den Sinn, was der andere schlecht macht oder wo er einen Fehler hat. Oder was der andere für Sachen hat. Oh ja, das hätte ich auch noch gern. Und, also einfach, man spürt Sexualität, Habgier, das Negative, das steckt an. Weil wir eben auch noch so einen Empfänger in uns rein haben, der da gern mitschwingt. So als Resonanzkörper. Paulus sagt, passet auf. Minimiert. Wir können das nicht aus der Welt rausnehmen, aber wir müssen aufpassen bei diesen Einflüssen, dass man nicht negativ mitredet mit Menschen, die negativ reden. Und dann geht es weiter beim Paulus. Prüft. Deckt auf. Vers 10. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Leben im Licht heisst, sich immer mit der Frage zu stellen, ist das von Gott okay? Gefällt ihm das? Was würde Jesus tun? Dass der Paulus der Epheser schreibt, heisst doch, wir sind immer wieder in Gefahr, das gar nicht zu entdecken. Deshalb überlegt, stellen wir uns die Frage. Wenn ich mich betrachte, entdecke ich das, was andere doch anders sollten machen und ich vielleicht besser mache. Vielleicht, das entdecke ich, aber bei mir selber. Vers 11 und 12, Vers 11 bis 13 dann, deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Also, da gibt es Verborgene. Was sind wir im Verborgenen, wenn uns niemand sieht? Dort will das Licht in uns hineinleuchten. Denke den Simson im Alten Testament, ein bärenstarker Mensch, aber geben über Prostituierte Butterweich. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Im Verborgenen hat es nicht gestimmt. Und mir gibt es Salomo immer wieder zu denken, dass Salomo ein weiser Mann, sein weise Urteil da über zwei Frauen mit einem Kind, wem gehört sie jetzt? Und dann denken wir an all die Sprüche. Sprüche 28, 13 zum Beispiel. Wer seine Verfehlungen verheimlichen will, dem gelingt nichts. Wer sein Unrecht bekennt und aufgibt, der findet Gottes Erbarmen. Hat er geschrieben. Und wo ist er geendet? Es ist ihm nicht gelungen. Er hat 1000 Frauen gehabt und. Also unmässig. Er hat nicht gemerkt, dass er es ist. Er hat es vor sich selber und einfach zugedeckt. Also wenn das der Salomo kann, so weise sein und so völlig blöd im eigenen Leben, wie wir das auch können. Dass man einfach alles andere entdeckt und wüsste, wie es geht, Aber das Problem im eigenen Leben sehen wir nicht, das decken wir einfach zu. Der Paulus sagt, deckt auf, prüft. Nicht einfach nur die anderen, sich selber. Leben im Licht. Heisst, ich weiss, ich habe die Freiheit, im Licht zu leben. Ich bin immer in der Finsternis. Ich habe Ziel vom Licht und das ist eben das Gute. Und auch eben das Wahrhaftige, das Ehrliche. Und dann stelle ich mich ins Licht. Ich entscheide mich, Gott, zeig mir du, wo ich mich anstecken lassen habe. Prüf du mich, zeig mir's, dass ich nicht werde wie ein Salomo. Es mag schmerzhaft sein, aber es ist heilsam. Und mit dem werde ich aufhören, mit dem Vers 13. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Oder nach anderer Übersetzung, alles, was sichtbar offenbar geworden ist, ist Licht. Wenn du deine Schatten entdeckst in deinem Leben drin, und das Licht kommt, wirst du nicht bloßgestellt vor Gott. Und fühlst dich völlig daneben. Und der strafende Gott haut ein paar Eis an Grind und was weiß ich was, sondern es wird Licht. Gerade deine Schatten werden Licht. Die werden heil, die haben Vergebung. Also mich fasziniert es und ich will mit dem leben. Ich fasse nochmal zusammen, es ist um Liebe gegangen. Anziehen heisst doch Tag für Tag die Liebe tanken von Gott. Wir sind geliebte Kinder. Und wenn wir das anziehen, müssen wir uns auch bewusst sein, da gibt es zum Ablecken. All das, wo wir vielleicht auch noch oder mehr lieb haben, Sexualität, Habgier und so weiter, ist doch kein Verzicht. Weil die grosse Quelle, die wirklich befriedigt, ist seine Liebe. Und dann Leben im Licht heisst anziehen. Hey, ich habe das Licht. Die Herrlichkeit von Gott strahlt mich an. Ich bin nicht mehr in der Finsternis. Die hat kein Anrecht mehr. Aber Jesus, ich will noch entdecken, wo finstere und dunkle Ecken sind in meinem Leben, dass sie heil werden. Dann will ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe, dass du in die Welt gekommen bist. Veränderung ist möglich. Aber du hast auch geweint über Jerusalem. Du hast wollen sammeln, wo du da auf dem Eulberg gestanden bist und auf Jerusalem übergeschaut hast. Du bist als Retter gekommen und hast wollen Frieden bringen und Veränderung und Erneuerung bringen. Und hast Ablehnung erlebt. Wir wollen nicht zu denen gehören. Wir wollen nicht zu denen gehören, die noch jubeln. Am Sonntag und durch die Woche leben wir irgendwie. Wir wollen uns durchleuchten lassen. Danke, dass du das tust. Dass es das Licht von der Gnade ist. Liebe und Licht gehören zusammen. Amen.